Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle rock of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle fin action? It's based on a network connection. This ride doesn't include lemon seeds. With to go for field basic needs. Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit FIRN Eilaktion.
Eine Sendung der FIRN Gruppe München. Have you ever had a bottle rock of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle fin action? It's based on a network connection. This ride doesn't include lemon seeds. With to go for field basic needs.
FIRN engagiert sich seit gut 35 Jahren für eine Welt, die frei von Hunger ist und in der jede Person Zugang zu den Ressourcen hat, die ihr ein Leben in Würde ermöglichen. Denn Hunger ist kein Schicksal. Die meisten Menschen hungern dort, wo Nahrungsmittel angebaut werden, auf dem Land. Hunger lässt sich nur besiegen, wenn seine Ursachen offengelegt werden. Weltweit werden Menschen durch politische, soziale und wirtschaftliche Hemmnisse daran gehindert, ihr Menschenrecht auf Nahrung durchzusetzen. FIRN hat dabei verschiedene Methoden entwickelt, um weltweit und in Deutschland für das Menschenrecht auf Nahrung zu kämpfen. Untersuchungsmissionen vor Ort schaffen die Basis für eine seriöse Recherche. FIRN informiert sich bei den Menschen vor Ort und baut Kontakte zu den Betroffenen und ihren Organisationen auf.
Die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen bildet die Grundlage für eine effektive Lobbyarbeit. FIRN besitzt Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Anhand konkreter Fall- oder Länderberichte berichtet FIRN dort regelmäßig über Verletzungen des Menschenrechts auf Nahrung. Gemeinsam mit Vereinigungen von Kleinbauern, Fischern oder Landlosen fordert FIRN die UNO auf, Regierungen zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards zu bewegen. Oft verstoßen Staaten, die den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte unterzeichnet und ratifiziert haben, gegen geltendes Recht. Für sie ist es unangenehm, vor aller Welt bloßgestellt zu werden.
Vielfältige Publikationen informieren über aktuelle Entwicklungen, Seminare zu ausgewählten Themen ergänzen und vertiefen die Öffentlichkeitsarbeit. Besonders klar und nachvollziehbar verdeutlichen Berichte aus erster Hand die Probleme vieler Menschen, mit denen FIRN zusammenarbeitet. Daher organisiert FIRN auch regelmäßig Präsenz- oder Online-Veranstaltungen mit Gästen aus fernen Ländern und vermittelt Kontakte zu Verantwortlichen und EntscheidungsträgerInnen in Deutschland.
Auf akute Menschenrechtsverletzungen reagiert FIRN mit Briefkampagnen, Eilaktionen und Postkartenaktionen. An diesen können sich alle Personen, also auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jederzeit beteiligen. Der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung liegt darauf, Ihnen einige aktuelle Fälle vorzustellen, die derzeit mit einer entsprechenden Eilaktion verknüpft sind. Sie finden sämtliche Aktionen auf der FIRN-Homepage www.fiern.de unter den Menüpunkten Mitmachen und Aktionen.
Paraguay. Zwangsräumung der Gemeinde Primero de Marzo verhindern. Die Ernährungs- und Armutssituation in Paraguay ist eng mit Landkonzentration verbunden. 2,6% der LandbesitzerInnen halten 85,5% des Landes. 94% des Landes wird vom industriellen Agrobusiness gehalten. Etwa 120.000 Familien in Paraguay, knapp 30% der gesamten Landbevölkerung, gelten als landlos.
Paraguay ist laut Verfassung und internationalen Abkommen verpflichtet, eine Agrarreform durchzuführen. Die Landbehörde kann für Landbesitz, der nicht seine soziale und öffentliche Funktion erfüllt, eine Enteignung veranlassen, um das Land zur landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Etwa 20% der gesamten Landesfläche sind sogenannte Tierras Malhabidas, also unrechtmäßig erworbene Ländereien. Dabei handelt es sich um 8 Millionen Hektar öffentliches Land, das für die Agrarreform bestimmt war und von 1954 bis 1989 in den Händen der Verbündeten der Strössner-Diktatur landete. Laut einer 2003 vom Parlament eingesetzten Untersuchungskommission zählt auch das von der Gemeinde Primero de Marzo beanspruchte Landgut Pinot hierzu.
Seit ihrer Ansiedlung auf dem Landgut wurde die Gemeinde mehrfach gewaltsam vertrieben. Im Jahr 2013 wurden ihre Ernte und Häuser zerstört, Familienmitglieder unrechtmäßig verhaftet und ihnen körperliche Gewalt angetan. Auf der Finca leben aktuell 430 Familien, die seit ihrer Ansiedlung Infrastruktur, Brunnen und Schulen gebaut haben, das Land bewirtschaften und Tiere halten. Eine Vieren-Brief-Aktion zielte darauf ab, die Aufmerksamkeit der Regierung von Paraguay auf eine erneut drohende Zwangsräumung zu lenken. Vieren Paraguay, Vieren International und Vieren Deutschland forderten die Regierung in Paraguay dazu auf, die ordnungsgemäße Abtretung der Finca an die Gemeinde einzuleiten. Aufgrund der Eilaktion hat sich die Situation kürzlich verbessert.
Dazu haben wir am Telefon nun Almudena Abascal. Sie ist Lateinamerika-Referentin bei FIAN Deutschland und hat sich mit dem Fall ausführlich beschäftigt.
Ja, Almudena, du hast dich mit einem Fall beschäftigt, der ja bei FIAN auch dann zu einer Briefaktion, zu einer Eilaktion geführt hat, der jetzt offensichtlich auch eine aktuelle Entwicklung hinter sich hat. Da werden wir gleich von hören. Wir haben da jetzt gerade gehört in unserer Einleitung, dass es eine Gemeinde gibt, Primero de Marzo, die bereits mehrfach von ihrem Land vertrieben wurde. Das sind ja auch Dinge, die hier vielleicht schwer vorstellbar sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Werden die vertrieben und dann nach einer gewissen Zeit gehen sie einfach wieder auf das gleiche Land zurück? Und wo sind sie eigentlich jetzt? Sind sie auf diesem Landgut Pino im Moment? Oder wie kann ich mir diese praktische Entwicklung vorstellen?
Also diese Gemeinde Primero de Marzo besteht aus 430 bäuerlichen Familien ungefähr, die seit 2012 den Landgut Pindó besetzt. Dieser Landgut befindet sich in der Ostregion von Paraguay, in der Grenze zu Brasilien. Und seitdem, also seit 2012, sind sie mindestens viermal gewaltsam vertrieben. Und in den letzten 5 Jahren, seit 2017 ungefähr, lebten sie immer wieder unter ständigen Bedrohungen, wieder von ihrem Land vertrieben zu werden. Also momentan sind die immer noch auf dem Landgut Pindó, glücklicherweise. Die letzte Vertreibung ist zum Glück nicht stattgefunden. Und jedes Mal, dass sie vertrieben wurden, kehren sie immer wieder auf dieses Land zurück. Warum? Weil sie Recht darauf haben, auf diesem Land zu besetzen. Also der Fall von Primero de Marzo ist ein paradigmatischer Fall in Paraguay, der das Problem des Zugangs zu Land widerspiegelt. Also in Paraguay, während der Diktatur von General Stroessner von 1954 bis 1989, begann das Phänomen der sogenannten Tierras Malhabidas, auf Deutsch unrechtmäßig erworbene Ländereien, das bis heute anhält und eines der größten Hindernisse bei Zugang zu Land darstellt. Also viele Ländereien, die für die Nutznießer der Agrarreform, also die bäuerlichen und indigene Gemeinschaften, hätten bestimmt sein sollen, aber wurden illegal an Regime nahe Personen übergeben. Und aktuell gibt es noch 8 Millionen Hektar unrechtmäßig erworbenes Land und eines davon ist das Landgut Pindó.
Gut, und das ist also im größeren Prozess einzuordnen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt hast du gesagt, die waren jetzt erneut bedroht. Woran erkennen die das eigentlich, dass sie bedroht sind von einer Vertreibung?
Also wir sind natürlich in Kontakt mit unserer Sektion in Paraguay, mit FIAN Paraguay. Und sie begleiten die Gemeinschaft seit vielen Jahren in den Kampf ums Land. Über sich haben wir von ihren Situationen erfahren. Und die Bauern und Bäuerinnen von Primero de Marzo, die haben immer Bedrohungen von der staatlichen Behörde bekommen, also von der Polizei und auch von der Staatsanwaltschaft. sowie von privaten Akteuren, die Verbindungen zu den Unternehmen, die das Land besetzt. Das war in der Vergangenheit so und auch dieses letztes Mal auch so.
Und das ist ja so, formal gehört wohl das Land dem Unternehmen, aber eigentlich laut Agrarreform müsste das Land der Gemeinde gehören.
Genau.
Wo steht also, das eigentlich? Wo ist denn da sowas dokumentiert, dass dieses Land eigentlich rechtmäßig der Gemeinde gehören müsste?
Genau, also in dem Bericht von der Kommission für Wahrheit und Gerechtigkeit, der nach der Diktatur erstellt wurde, wird das Landgut Pindo als unrechtmäßig erworbenes Land bezeichnet. Also es ist, wie ich gerade erzählt habe, es ist ein Fall von diese Tierras Malavidas. Und daher hat die Gemeinschaft seit 2012, seit ihrer Gründung, seit das erste Siedlung dort, Anspruch auf diesen Besitz.
Und jetzt hat es aber gerade aktuell eine Gesetzesänderung gegeben in Paraguay, so eine übergeordnete Gesetzesänderung, von einem Zavala-Hierriera-Law geredet, wenn ich das richtig ausspreche. Was hat denn das jetzt für diesen Fall für eine Bedeutung? Ergeben sich da irgendwelche Folgen?
Ja, dieses Gesetz heißt Zavala-Riera wegen der Abgeordneten, die das vorgeschlagen haben. Es war ein Gesetz zum Schutz des Privateigentums. Also das ist eigentlich etwas Gutes. Aber sein Missbrauch führt zu einer zunehmenden Kriminalisierung von Bauernbewegungen und auch indigene Gemeinden, die ihr Recht auf Land einfordern. Also seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, es war Oktober 21, haben die Vertreibungen und Bedrohungen der bäuerlichen Gemeinschaften erheblich zugenommen. Also es war ein Gesetz, das diejenigen kriminalisiert, die ihr Recht auf Land einfordern. Braucht Paraguay ein Gesetz, das bäuerliche und indigene Siedlungen regelt und sowie eine Politik zur Unterstützung von Kleinbauern und Bäuerinnen.
Und jetzt habt ihr ja eine Eilaktion dazu gemacht und die lief ja auch eine ganze Weile. Offensichtlich hat es da aber Entwicklungen gegeben, die dazu führen, dass diese Eilaktion im Moment ausgesetzt ist sozusagen. Kannst du das nochmal beschreiben? Was hat sich dann jetzt getan vor Ort?
Ja, also wir haben unsere Eilaktion am Tag der Menschenrechte angefangen, also am 10. Dezember. Und auch an diesem Tag fanden in Paraguay zahlreiche Aktionen und Mobilisierung zur Unterstützung von Primero de Marzo und anderen bedrohten Gemeinschaften statt. Also in diesem Klima von Mobilisierung und Protesten gegen die Räumungen war unsere Aktion ein Zeichen der internationalen Solidarität. Und auch die Regierung von Präsident Mario Abdo ist sehr um ihr internationales Image besorgt. Also weshalb glauben wir, dass unsere Aktion dazu beigetragen hat, die Situation der Gemeinschaften zu verbessern? Also wir können nicht wirklich setzen, dass aufgrund unserer Aktion sind die Vertreibungen gestoppt. Aber wir gehen davon aus, dass auch zusammen mit den Aktionen, die dort in Paraguay stattgefunden haben, hat deutlich die Situation verbessert und hat dazu beigetragen, die Situation von der Gemeinschaft Primero de Marzo ein bisschen ruhiger zu machen. Das heißt, wir entschieden, diese Eilaktion zu beenden momentan. Aber natürlich, wenn wir hören und wenn wir erfahren, dass die Situation nochmal schlecht ist oder sich verschlechtert, würden wir nochmal die Eilaktion aktivieren.
Ja, aber das ist ja zum Schluss jetzt eine schöne Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, dass es sich tatsächlich lohnt, an Eilaktionen teilzunehmen, wenngleich auch im Moment nicht an dieser, weil die tatsächlich einen Teilerfolg erstmal erreicht hat. Und wir hoffen, dass sie nicht wieder reaktiviert werden muss, diese Eilaktion.
Hoffen wir auch.
Ja, vielen Dank für deine ja sehr kompakten und ausführlichen Informationen. Und wir hoffen, wie gesagt, dass dieses Thema uns im Moment erstmal weiter nicht beschäftigen muss. Dankeschön.
Vielen Dank an euch. Tschüss.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit vielen Eilaktionen. Freiheit für inhaftierte NaturschützerInnen in Kambodscha. Nur wenige Monate durfte Thun Rata seinen Sohn kennenlernen. Er wurde verhaftet, als der Kleine ein halbes Jahr alt war. Das war im September 2020. Seitdem sitzt Thunrata im Gefängnis zusammen mit zwei anderen Umweltschützerinnen. Im Mai 2021 wurde der Umweltschützer von Mother Nature und seine jungen Kolleginnen zu 18 bis 20 Monaten Haft wegen Anstiftung zu sozialen Unruhen verurteilt. Ihr Verbrechen: Sie hatten sich friedlich für die Bewahrung der bedeutsamen Tamok-Seenlandschaft in Phnom Penh eingesetzt. Das Feuchtgebiet wurde 2016 unter Schutz gestellt, aber nun seit 2 Jahren Zug um Zug privatisiert und trockengelegt. Im Juni 2021 wurden 3 weitere Mitglieder von Mother Nature verhaftet. Dieses Mal lautet die Anklage Verschwörung und Königsbeleidigung. Sie hatten gefilmt, wie giftige Abwässer in den Mekong geleitet wurden. Dafür drohen ihnen bis zu 10 Jahre Haft. Dieses Strafmaß müssen nun auch die 3 anderen Umweltschützer und Umweltschützerinnen befürchten. Sie wurden nachträglich ebenfalls wegen Verschwörung angeklagt. Der kambodschanische Vertreter von Amnesty International sagt, diese unverschämten Vorwürfe sind ein unverhohlener Versuch, nicht nur Mother Nature, sondern eine ganze Generation kambodschanischer Jugendlicher einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Die Repressalien gegen Menschen, die in Kambodscha Missstände öffentlich anprangern, nehmen dramatisch zu, vor allem, wenn sie mit ihren Aktionen so einflussreich und erfolgreich sind wie die Umweltgruppe Mother Nature. Die Organisationen Rettet den Regenwald, Stiftung Asienhaus und FIAN fordern von Premier Hun Sen, dass die 6 Umweltschützer und Umweltschützerinnen von Mother Nature sofort aus der Haft entlassen werden und die Anklagen gegen sie fallen gelassen werden. Bitte unterschreiben Sie die Petition an Kambodschas Regierung. Freiheit für inhaftierte NaturschützerInnen in Kambodscha. Nur wenige Monate durfte Thunrata seinen Sohn kennenlernen. Er wurde verhaftet, als der Kleine 1,5 Jahr alt war. Das war im September 2020. Seitdem sitzt Thunrata im Gefängnis zusammen mit 2 anderen Umweltschützerinnen. Im Mai 2021 wurde der Umweltschützer von Mother Nature und seine jungen Kolleginnen zu 18 bis 20 Monaten Haft wegen Anstiftung zu sozialen Unruhen verurteilt. Ihr Verbrechen: Sie hatten sich friedlich für die Bewahrung der bedeutsamen Tamok-Seenlandschaft in Phnom Penh eingesetzt. Das Feuchtgebiet wurde 2016 unter Schutz gestellt, aber nun seit 2 Jahren Zug um Zug privatisiert und trockengelegt. Im Juni 2021 wurden 3 weitere Mitglieder von Mother Nature verhaftet. Dieses Mal lautet die Anklage Verschwörung und Königsbeleidigung. Sie hatten gefilmt, wie giftige Abwässer in den Mekong geleitet wurden. Dafür drohen ihnen bis zu 10 Jahre Haft. Dieses Strafmaß müssen nun auch die 3 anderen Umweltschützer und Umweltschützerinnen befürchten. Sie wurden nachträglich ebenfalls wegen Verschwörung angeklagt. Der kambodschanische Vertreter von Amnesty International sagt, diese unverschämten Vorwürfe sind ein unverhohlener Versuch, nicht nur Mother Nature, sondern eine ganze Generation kambodschanischer Jugendlicher einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Die Repressalien gegen Menschen, die in Kambodscha Missstände öffentlich anprangern, nehmen dramatisch zu, vor allem, wenn sie mit ihren Aktionen so einflussreich und erfolgreich sind wie die Umweltgruppe Mother Nature. Die Organisationen Rettet den Regenwald, Stiftung Asienhaus und FIAN fordern von Premier Hun Sen, dass die 6 Umweltschützer und Umweltschützerinnen von Mother Nature sofort aus der Haft entlassen werden und die Anklagen gegen sie fallen gelassen werden. Bitte unterschreiben Sie die Petition an Kambodschas Regierung.
Brasilianische Behörde erklärt Landkäufe der westfälischen Ärzteversorgung für illegal. Die brasilianische Landbehörde bewertet Landkäufe des US-amerikanischen Finanzdienstleisters und Rentenversorgungswerkes TIAA in der ökologisch sensiblen Cerrado-Region als illegal. Seit 2012 kritisiert FIAN die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe für ihre Beteiligung an den Landkäufen von TIAA über einen Investmentfonds. Ein aktuell veröffentlichter Bericht bestätigt, dass das brasilianische Institut für Agrarreformen seit 2019 eine Annullierung von Landtiteln fordert. FIAN hat schon 2015 die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe mit rechtlichen Problemen konfrontiert und zusammen mit Partnern vor Ort die Überprüfung der Landtitel angestoßen. Die Landbehörde kommt zum Schluss, die Landkäufe erfüllten nicht die Voraussetzungen, um von öffentlichem Land in Privateigentum umgewandelt zu werden. Sie fordert eine Annullierung. Weiter wird festgestellt, dass die Landkäufe über verschachtelte Unternehmensstrukturen faktisch durch ausländisch kontrollierte Firmen getätigt wurden. Dies war zur Zeit der Landkäufe gesetzlich verboten. Der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind diese Vorgänge zwar lange bekannt. Dennoch hält sie weiter an den Investitionen fest. Gegenüber kritischen Nachfragen, auch aus der Ärzteschaft, erklärt sie, sie gehe davon aus, dass der Fonds irrtümlich für ein mögliches Fehlverhalten anderer Akteure vor Ort mitverantwortlich gemacht wird. Angesichts der politisch extrem schwierigen Arbeit der brasilianischen Behörden gegen Korruption und Repressalien aus der mächtigen Agrarindustrie ist die Entwicklung bemerkenswert. Wir gehen davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Versuche von ländlichen Gemeinden zu ihrem Recht zu kommen durch Repression und Gewalt im Keim erstickt wird, erklärt Roman Herre, Agrarreferent von FIAN Deutschland. Sich viele Jahre lang allein auf brasilianische Gerichte zu verlassen, wie es die Position der Ärzteversorgung ist, ist realitätsfern. FIAN erwartet von der Aufsichtsbehörde der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, dem Finanzministerium Nordrhein-Westfalens, endlich substanzielle Untersuchungen einzuleiten, um den augenscheinlichen Rechtsverstößen inklusive Menschenrechtsverletzungen durch die Investitionen aus Deutschland nachzugehen. Wenn Sie die Kritik an diesen zerstörerischen Investitionen zusätzlich unterstützen wollen, finden Sie auf der FIAN-Homepage unter dem Menüpunkt Fallarbeit eine Unterschriftenliste zum Download und Ausdruck.
2 mal 3 macht 4, bitte wie der Wind, und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte wie sie mir gefällt.
Radio Lora?
Nie gehört.
Ist ja unerhört.
Lora München auf der 92.4.
Politisch, kritisch
und unbequem.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit FIAN-Eilaktionen.
Gewalt gegen Fischerinnen am Viktoriasee. In Uganda geht die Armee brutal gegen Fischereigemeinden vor. Boote werden zerstört, der gesamte Fischfang beschlagnahmt, Armut und Hunger nehmen zu. Besonders betroffen sind Frauen.
Die Regierung hat aktuell ein Gesetz in das Parlament eingebracht, welches der Bevölkerung verbietet, den lukrativen Nilbarsch zu fangen und zu essen. Dieser soll ausschließlich exportiert werden, vor allem in die EU. Schon jetzt patrouilliert die Armee täglich in den Dörfern, auch nachts. Körperliche Gewalt ist nicht selten, ebenso wie das Verbrennen von Booten, Fischereizubehör und sogar Häusern. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass 10 junge Fischer durch die Armee getötet wurden. Der Viktoriasee ist eine wichtige Nahrungsquelle für mehrere ostafrikanische Länder. Die Überfischung, insbesondere für den Export und die Verschmutzung durch Industrie- und Agrarunternehmen, bedrohen die Lebensgrundlage von Millionen. Fischfang ist in Uganda eine wichtige Form der Subsistenzwirtschaft. Frauen übernehmen dabei die Trocknung, die Verarbeitung und den Verkauf der Fische sowie die Versorgung des Haushalts.
Rund 500 Frauen haben 2021 an menschenrechtlichen Schulungen teilgenommen. Sie erfahren von FIAN Uganda, wie sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Die Misshandlungen durch die Armee in den Fischereigemeinden kommen ebenso zur Sprache wie häusliche Gewalt und Konflikte um Eigentum zwischen Männern und Frauen. Anschließend finden Treffen mit der lokalen Politik und Behörden statt, um Verbesserungen zu besprechen. FIAN hat außerdem im Sommer eine Briefaktion an das ugandische Landwirtschafts- und Fischereiministerium gestartet, damit die Gewalt in den Fischereigemeinden aufhört. Die Briefaktion kann auf der FIAN-Homepage abgerufen werden.
Gertrud Falk hat im Oktober in Uganda zu 2 Fällen recherchiert. Der erste Fall wurde gerade in Grundzügen beschrieben. Der zweite Fall beschäftigt FIAN bereits seit 20 Jahren. Hier geht es um die Vertreibung ländlicher Gemeinden zugunsten einer Kaffeeplantage. Dieser Landkonflikt ist bis heute nicht vollständig gelöst, es hat aber vor kurzem eine positive Entwicklung gegeben. Am Telefon haben wir Gertrud Falk zu ihrer Recherchereise befragt.
Ja, Gertrud, du warst ja im Oktober in Uganda und hast dich da umgesehen und denke zwei unserer Fälle dort ein bisschen Recherchearbeit dazu geleistet. Ich werde dich jetzt erst zu dem ersten Fall ein bisschen was fragen, zu dieser Geschichte mit der Fischerei in Uganda. Da sieht es ja tatsächlich so aus, als würde die Regierung irgendwie das Ziel verfolgen, dass jetzt die Fischerei am Viktoriasee mehr oder weniger unterbunden wird, damit die Fische eben ausschließlich vor allem dieser Nilbarsch exportiert werden können. Warum ist das eigentlich so? Wer profitiert denn von dieser Strategie? Wer exportiert den Fisch und wer sind eigentlich die Importeure? Wo landet der Fisch dann am Ende?
Naja, also profitieren davon tun ganz offensichtlich eben, wie du schon sagtest, die Fischexporteure, denn die haben diesen Vorstoß der ugandischen Regierung, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, sehr begrüßt. Es gab Zeitungsmeldungen in Uganda auch dazu. Ich habe herausgefunden, dass es in Uganda 12 Fischfabriken gibt, die speziell für den Export auch nach Europa produzieren. Das heißt, der Fisch, der Nilbarsch vor allen Dingen eben, der wird an die verkauft und die zerlegen den, packen den schön ab, die Fischfilets, und garantieren eben, dass sie nach in der EU vorgeschriebenen Hygienestandards auch produzieren. Das heißt, diese Betriebe werden auch geprüft wohl. Und es kann dann dazwischen teilweise auch nochmal ein reines Handelsunternehmen geben, das nur den Flug quasi organisiert von Uganda in die EU. In Deutschland ist es so, dass es einige Fischimporteure und auch Feinkostimporteure gibt, die den Nilbarsch hier anbieten. Zum Beispiel die Deutsche See GmbH haben wir gefunden, die Nilbarsch aus Uganda verkauft. Oder aber auch zum Beispiel in den Niederlanden gibt es ein Unternehmen, das heißt Anova Seafood. Das handelt diesen Fisch auch, sogar mit Zertifikat von Naturland. Darüber hinaus sind wir zum Beispiel auch hier in Köln, wo unsere Geschäftsstelle ist, fündig geworden, bei einem Feinkostgeschäft, was am Großmarkt angesiedelt ist, die auch den Nilbarsch im Sortiment haben und eben als Delikatesse verkaufen.
Ja, und du hattest ja auch sicher Kontakt zu Fian Uganda, die sich ja auch vor Ort um den Fall kümmern. Gleichzeitig habe ich aber auch gelesen, dass du mit der deutschen Botschaft in Uganda gesprochen hast. Was sagen die denn dazu?
Die deutsche Botschaft in Uganda, also der Botschafter, mit dem ich gesprochen habe, der hat nicht so viel dazu gesagt. Er hat interessiert zugehört. Er kannte das wohl nicht oder nicht im Detail oder wusste eben nicht das Ausmaß dieser schweren Menschenrechtsverletzungen, die die ugandische Armee an den Fischer und Fischerinnen dort verübt. Ich habe ihm auch den Parallelbericht von Fian Uganda überreicht, den unsere Schwestersektion für den Menschenrechtsrat verfasst hat, weil dort im Januar Uganda dieser periodischen Überprüfung der Menschenrechtslage unterzogen worden ist. Und ich habe ihn gebeten, doch seinen Kollegen, seine Kolleginnen in Genf bei den Vereinten Nationen zu bitten, dazu Fragen an Uganda zu stellen. Das hat er mir nicht zugesagt. Das läge nicht in seiner Verantwortung. Und ich habe jetzt auch nur herausgefunden, dass Deutschland zumindest vorab tatsächlich leider keine Fragen dazu eingereicht hat. Das Protokoll der Sitzung von Ende Januar liegt noch nicht vor, sodass ich nicht weiß, ob Deutschland bei der Sitzung dazu Fragen gestellt hat. Aber er hat tatsächlich, der Botschafter im Gespräch mit mir, dazu das nicht kommentiert. Er hat sich das interessiert angehört, aber er hat es nicht kommentiert.
Also das wäre jetzt quasi schon so ein erster Versuch auf der internationalen Ebene. Jetzt auf der lokalen Ebene hat ja Fian Uganda, ist ja auch schon tätig geworden und hat erstmal die Menschen, die von dieser Situation betroffen sind, versucht zu schulen und um ihre Rechte aufzuklären. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was hat denn das für Auswirkungen möglicherweise?
Ja, Fian Uganda hat etwa 20 Menschenrechtstrainings für vor allen Dingen Fischerinnen, Frauen, die in dem Geschäft und als Selbstversorgerinnen tätig sind, zu schulen, zu ihren Menschenrechten, die im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, aber auch im Pakt über bürgerliche und politische Rechte festgesetzt sind, die beide ja auch von Uganda ratifiziert worden sind. Und Das war in dem Sinne sehr erfolgreich, dass es für die betroffenen Frauen neu war, dass sie selbst berechtigt sind, ihre Menschenrechte gegenüber den Behörden und den Politikerinnen einzufordern. Sie haben gesagt, dass sie eigentlich dachten, das können nur Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die eben eine juristische Ausbildung haben. Aber Menschenrechte gelten ja für alle Menschen und jeder und jede hat, ist befähigt, durch die Menschenrechte sie selber auch einzufordern. Und das haben einige der geschulten Gruppen auch direkt umgesetzt. Das fand ich sehr beeindruckend in den Berichten. Es gab Protestaktionen vor örtlichen Behörden. Andere haben ein Theaterstück entworfen und auch ein Lied komponiert und das aufgeführt bei offiziellen Anlässen, um eben auf ihre Rechtsverletzungen aufmerksam zu machen und deutlich zu machen, dass das ein unhaltbarer Zustand ist und dass die Behörden und die Regierung dagegen einschreiten müssen und sie schützen müssen.
Und solche Widerstandsaktionen vor Ort sind ja immer nicht ungefährlich, wenn man so die bisherige Entwicklung anguckt. Aber sie scheinen da den Mut gefasst zu haben. Wie weit ist denn das mit der Eilaktion jetzt? Es gab ja dazu eben, wir haben es vorhin gehört, eine Eilaktion oder sie gibt es auch noch zu dieser Thematik. Gibt es da schon erste Reaktionen darauf?
Wir haben keine Reaktionen von den angeschriebenen Ministerien und Behörden erhalten. Unsere Schwesterorganisation FIAN Uganda hat uns aber gebeten, sie weiterlaufen zu lassen, weil das Problem eben weiterhin besteht und sie sich dadurch doch eine Meinungsänderung, Positionsänderung, Verhaltensänderung der zuständigen Verwaltungen, Behörden und Politikerinnen erhoffen, dann, wenn die internationale Aufmerksamkeit weiter auf diese schweren Menschenrechtsverletzungen gerichtet bleibt. Deswegen lassen wir diese weiterlaufen, auch wenn wir formal, offiziell keine Antwort da bisher drauf bekommen haben.
Gut, das zeigt auch, dass gerade auch die Schwesterorganisation eben an dem Thema weiter dranbleibt und gegebenenfalls auch weitere Aktionen und Aktivitäten dazu plant, nehme ich mal an.
Genau, sie wollen zum einen einfach auch weiter wirklich die betroffenen Gemeinden weiter schulen, aber sie wollen ihre Aktivitäten auch ausweiten und zwar stärker nochmal auch an ParlamentarierInnen herantreten als bisher, um die darüber zu informieren, den Detail eben auch zu informieren, damit sie zumindest später nicht sagen können, sie hätten das nicht gewusst und dadurch auch den Handlungsdruck auf sie erhöhen. Ähnliche wollen sie weiter vorgehen, auch mit Trainingsanbieten für VertreterInnen von verantwortlichen Behörden und sogar auch von der Polizei und der Armee, die ja nach bisherigem Stand der Dinge tatsächlich die Verantwortlichen und Verursacher eben diese schweren Menschenrechtsverletzungen sind. Ins Auge gefasst haben sie auch, an religiöse Verbände heranzutreten, also an die Kirchen oder eben auch an die muslimischen Vereinigungen.
Ja, nun warst du ja im Oktober nicht nur wegen dieser Geschichte unterwegs, wobei das allein schon dafür wahrscheinlich genügt hätte, sondern du hast dich ja auch noch mit einem Fall beschäftigt, der 4 Jahren schon seit 20 Jahren beschäftigt, dich sehr stark beschäftigt. Wir haben in dieser Sendung hier auch schon öfter ausführlich über diesen Kaveri-Fall, über diese Vertreibungssituation durch die Kaffeeplantage berichtet. Nun hat es da ein bisschen neuere Entwicklungen gegeben in dieser ganzen Sache. Wie stellt sich denn jetzt im Moment die Situation für die Vertriebenen da? Es handelt sich ja um etwa 400 Familien. Wie ist denn Ihre momentane Lebenssituation einerseits und die juristische Situation?
Ja, die Lebenssituation, um damit anzufangen, die hat sich meiner Sicht weiter verschlechtert im Vergleich zu meinem Besuch davor, der zwei Jahre lagen dazwischen. Der Hunger hat zugenommen, wir haben Workshops auch dort durchgeführt und die Mütter haben beispielsweise jetzt berichtet, dass sie ganz oft ihren Kindern, wenn die Hunger haben, nichts zu essen geben können. Das war ein Indikator für sie, für Hunger. Ich habe sie gefragt, wie erkennt ihr denn, dass in einer Familie das Recht auf Nahrung verletzt wird, dass eine Familie hungert? Und da haben sie gesagt, ja, wenn Kinder zu mir kommen und ich hungrig sind und ich kann ihnen nichts zu essen geben. Das hatte ich in der Form noch nicht gehört vorher. Das war sehr, sehr erschreckend, diese Meldung. Darüber hinaus haben sie auch berichtet, dass es die Situation für einige Menschen wohl so gravierend ist, dass sie anfangen, die ungeernteten Feldfrüchte vom Acker zu stehlen. Das hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört und denke ich, ist auch ein Hinweis darauf, wie groß das Ausmaß des Hungers ist und der Unmöglichkeit, sich ausreichend zu ernähren dort. Dazu beigetragen hat natürlich auch die ganz, ganz lange Schulschließung in Uganda. In Uganda waren wegen der Pandemie 20 Monate die Schulen geschlossen und damit hatten auch die Kinder, die Schulkinder eben kein Mittagessen. Und das wirkt sich natürlich eben auch sehr negativ auf die Ernährungssituation, auf die Entwicklungssituation der Kinder aus, sowohl körperlich als auch geistig. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass die Schule hat jetzt wieder begonnen, dass sich diese Situation hoffentlich wirklich nochmal umdrehen lässt und verbessert. Hinsichtlich des laufenden Gerichtsverfahrens haben wir jetzt gerade in der letzten Woche eine neue Nachricht erhalten, dass eben nach jüngsten Informationen der zuständige Richter in dem Gerichtsverfahren die gütliche Vereinbarung zwischen der Staatsanwaltschaft, 258 der klagenden Familien und auch dem Unternehmen über eine finanzielle Entschädigung unterzeichnet hat. Diese Unterschrift stand noch aus seit Ende letzten Jahres und diese Einigung hat damit Rechtskraft. Der ugandische Staat muss nun diesen Betrag, der vereinbart war, auszahlen und wir hoffen natürlich jetzt sehr, dass das auch wirklich passiert, dass die Familien, die sich dafür entschieden haben, dieses Geld auch bekommen. Angeboten war von der Staatsanwaltschaft der Betrag, der in der Klageschrift angegeben worden ist, als Summe des beschädigten und zerstörten Eigentums, also des Wert des beschädigten Eigentums. Und mit dem Abschluss dieser Teilverhandlungen kann auch das Gerichtsverfahren für die übrigen 143 Familien weitergeführt werden, die das Angebot nicht angenommen haben, weil sie gesagt haben, das ist uns zu gering, es ist die Inflation nicht mit eingerechnet worden, es ist auch das Verlust unseres Landes, auf dem wir Landwirtschaft betrieben haben, nicht mit einberechnet worden und deswegen akzeptieren wir dieses Angebot nicht und wir wollen weiter klagen. Jetzt steht also diesem weiteren Gerichtsverfahren nichts mehr im Weg und wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch wirklich schnell weitergeführt wird. Wir kennen aber noch keine neuen Termine dazu.
Gut, ja, dann kann man nur hoffen, dass das Gerichtsverfahren für diese übrigen Familien auch noch irgendwie einen positiven Ausgang nimmt. Vielen Dank für deine Ausführungen und ich vermute mal, dass du irgendwann wieder hin musst oder darfst oder willst, um weitere Dinge rauszufinden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was es ist?
Lora! Das alternative Radio auf der 92.4. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit Vieren Eilaktionen. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Das Land denen, die es bearbeiten. Organisationen appellieren an Agrarministerkonferenz. Auf Einladung des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft fand in der letzten Januarwoche in Berlin die Konferenz des Global Forum for Food and Agriculture, GFFA, statt, mit einer internationalen Agrarministerkonferenz am letzten Tag. Das diesjährige Thema lautete: Nachhaltige Landnutzung, Ernährungssicherheit beginnt beim Boden. Zum Auftakt wiesen die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, Brot für die Welt, FIAN und Incota darauf hin, dass immer mehr Ackerland von Finanzinvestoren aufgekauft und für nachwachsende Rohstoffe und industrielle Zwecke genutzt wird. Am 22. Januar übergaben 30 Traktorfahrerinnen und Traktorfahrer anlässlich der 12. Wir haben es satt-Aktion einen Appell an die Agrarministerinnen und Agrarminister, diese Entwicklung aufzuhalten. Laut der gemeinsamen Pressemeldung sagt dazu Reiko Wöllert, stellvertretender Bundesvorsitzender der ABL: Wir haben uns erneut auf den Weg gemacht, um diesen Aufruf zum Handeln zu übergeben, denn wir sind in großer Sorge um unsere Höfe hier und weltweit. Immer mehr unserer Kolleginnen und Kollegen verlieren das Land, von dem sie leben und auf dem sie arbeiten, um Nahrungsmittel für alle anzubauen. Auch in Deutschland werden immer mehr bäuerliche Betriebe verdrängt. Die Preise für Ackerland sind in den letzten 15 Jahren um 193% gestiegen. Große Versicherungskonzerne und Lebensmitteldiscounter wie Aldi besitzen tausende Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Lena Bassermann vom entwicklungspolitischen Inkota-Netzwerk erläutert: In vielen Ländern sehen wir den Trend zum Landgrabbing ungebrochen, zum Beispiel in Mosambik, wie unsere Partner berichten. Investoren haben in den letzten Jahren hunderttausende Hektar Land gekauft, Land, das jetzt Konzerne und nicht mehr Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften. Land, auf dem häufig keine Lebensmittel mehr angebaut werden, sondern Energiepflanzen für Industrie und Verkehr, obwohl viele Menschen noch immer hungern. Roman Herre von FIAN Deutschland fordert: Wir appellieren an die Agrarministerinnen und Agrarminister, Maßnahmen gegen die Verdrängung von Bäuerinnen und Bauern zu beschließen. Mit den Landleitlinien der Welternährungsorganisation FAO liegt die völkerrechtliche Grundlage hierfür vor. Die Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft sollte im Abschlusskomitee verankert werden. Mit den Landleitlinien hat der Welternährungsausschuss 2012 die Grundlage für eine menschenrechtskonforme Landpolitik verhandelt und einstimmig beschlossen. Herr ergänzt: Wir benötigen dringend einen Schub für die Umsetzung dieser Leitlinien in Deutschland und weltweit. Ansonsten droht eine Landwirtschaft ohne Bäuerinnen und Bauern. Stig Tanzmann, Referent für Landwirtschaft, Verbot für die Welt, stellt fest: Land muss zuallererst die Menschen ernähren. Ohne Bäuerinnen und Bauern, ohne ein breites Angebot an guten und erschwinglichen Nahrungsmitteln, werden wir den Hunger nicht überwinden. Wenn die Nahrungsmittelerzeugung verdrängt wird, weil Aktienfonds, Investoren oder Pensionskassen Land für Renditen nutzen, nimmt der Hunger zu. FIAN hat im vergangenen Dezember zu diesem Themenkomplex den Comic »Konzerne kapern die Ernährungssysteme« veröffentlicht. Der Comic kann auf der Webseite von FIAN Deutschland heruntergeladen und auch in der Bildungsarbeit eingesetzt werden.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit FIAN-Eilaktionen.
Paraguay. Das Versäumnis, Pestizidbelastungen zu verhindern, verletzt das Recht der indigenen Bevölkerung auf traditionelles Land. Der UN-Menschenrechtsausschuss in Genf stellte im Oktober 2021 in einer historisch bedeutsamen Entscheidung fest, dass der Staat Paraguay es versäumt hatte, die toxische Verseuchung von traditionellem Land im östlichen Bezirk Curuguaty zu verhindern und zu kontrollieren. Die Rechte der indigenen Gemeinschaft Campo Aguae und ihr Gefühl von Heimat seien durch die intensive Pestizidnutzung auf kommerziellen Farmen in der Umgebung verletzt worden. Die Entscheidung des Ausschusses geht auf eine Beschwerde zurück, die im Namen aller 201 Mitglieder der indigenen Gemeinschaft eingereicht wurde. Diese leben in einem Gebiet, in dem große kommerzielle Farmen gentechnisch verändertes Soja produzieren. Dabei wird ein Begasungsverfahren eingesetzt, bei dem chemischer Rauch zur Abtötung von Schädlingen genutzt wird. Seit mehr als 10 Jahren werden hierzu verbotene Agrochemikalien verwendet, was zum Tod von Hühnern und Enten der indigenen Gemeinschaft, zur Schädigung der Gesundheit der Menschen sowie zu Beeinträchtigungen der Jagd-, Fischerei- und Futterressourcen geführt hat. Als indirekte Folgen geht auch traditionelles Wissen verloren, die Strukturen der indigenen Gemeinschaft werden aufgelöst, da die Familien gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Nach langwierigen und unbefriedigenden Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in Paraguay brachte die Gemeinschaft ihren Fall vor den UN-Menschenrechtsausschuss. Der Ausschuss hat nun entschieden, dass die Ermittlungen nicht nennenswert vorangekommen seien in den mehr als 12 Jahren, seitdem die Opfer ihre Strafanzeige eingereicht haben. Er stellte ferner die Versäumnis Paraguays bei der Erfüllung seiner Schutzpflicht fest und empfahl dem Staat Paraguay, die Straf- und Verwaltungsverfahren gegen alle Verantwortlichen abzuschließen und die Opfer in vollem Umfang zu entschädigen. In enger Absprache mit der Gemeinschaft sollten nun alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Umweltschäden zu beheben. Außerdem sollten weitere Schritte unternommen werden, damit ähnliche Verstöße in Zukunft vermieden werden. Es ist zudem die erste Entscheidung des Ausschusses, die bekräftigt, dass der Begriff Heimat im Falle indigener Völker im Kontext der besonderen Beziehung zwischen ihnen und ihren Gebieten verstanden werden sollte. Ausschussmitglied Elaine Tigruadia nahm dazu folgendermaßen Stellung. Für indigene Völker stellt ihr Land ihre Heimat, Kultur und Gemeinschaft dar. Schwere Umweltschäden haben schwerwiegende Auswirkungen auf das Familienleben, die Traditionen und die Identität indigener Völker und führen sogar zum Verschwinden ihrer Gemeinschaft. Die Existenz der Kultur der Gruppe als Ganzes wird dadurch dramatisch beeinträchtigt.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen ihre Arbeit des Food First Informations- und Aktionsnetzwerks vor, heute zum Thema Gemeinsam aktiv werden für Menschenrechte mit FIAN-Eilaktionen. Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil sowie Nina Ahne und Lukas Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner FIAN-Gruppe Ahne Klevenhusen ist 089 6938 1438. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen und Aktionen an Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIAN Deutschland können Sie sich über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Website www.fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.